Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Episode des, oh Gott, Game of Thrones Podcast. Es ist wieder soweit. Wir haben heute Donnerstag, den 15. Januar und sind etwas in der Vorproduktion. Mein Name ist Hanna, weil ich nächste Woche nicht da bin. Aber ich begrüße im Remote-Studio natürlich die Heckenritter Adam und Bjarne. Moin, ihr Lieben.
Hallo.
Ahoi, hoi.
Wir sind, wie gesagt, wieder in Game of Thrones Modus und werden wöchentlich die 6 Episoden von A Night of the Seven Kingdoms besprechen. Jetzt ganz frisch ab 19. Januar bei HBO Max, dem neuen Streamingdienst von Warner, auch in Deutschland endlich. Tja, wie geht's euch damit? Adam, hast du schon die Novellen gelesen und dein ganzes Targaryen-Wissen aufgefrischt?
Natürlich nicht. Ich gehe da weiterhin ungescholten irgendwie ran und lasse mich dann einfach mal berieseln und werde euch wahrscheinlich wieder ein paar Noob-Fragen stellen, die mir einfallen, damit wir das vielleicht auch für die Leute klären können, die nicht so drin sind in der ganzen Materie. Ich habe jetzt die 2 Folgen beim Screening bisher gesehen und mehr noch nicht. Und ich werde es, glaube ich, auch erstmal nicht ausweiten. Ich lasse mich von euch quasi belehren.
Genau, keine Sorge, wir werden heute nur über die erste Episode sprechen, den Piloten. Aber Bjarne, wie geht's dir? Bist du Kenner der Novellen?
Ja, also ich freue mich riesig, weil ich eben auch die Bücher gelesen habe, die Vorlage. Ich lese sie auch jetzt gerade nochmal parallel zur Serie, damit ich dann ab und zu mal Buchwissen andeuten kann und vielleicht auch Adam die Fragen beantworten kann. Weil du ja, Hanna, auch, ne? Ich glaube, du bist ja auch ein bisschen drin. Ich habe vor allem Lust auf diese Game of Thrones Spin-off-Serie, weil sie sowas ganz anderes ist im Vergleich zu Game of Thrones und auch Hot D. Und ja, wir reden gleich darüber, wie es uns gefallen hat, aber ich bin sehr aufgeregt.
Oh. Erste Frage vielleicht nur von mir direkt. Gibt es das Ganze vielleicht auch als Hörbuch oder als Comic? War da nicht auch manchmal sowas bei Game of Thrones?
Adam, also natürlich, du kannst bei Audible und Co., ich schätze auch mal bei anderen Anbietern, natürlich ein Hörbuch hören. Ist auch ziemlich klein. Also ich glaube, es ist so, 15 Stunden mit allen 3 Novellen. Denn ja, es gibt nur...
Das ist ja... Achso, alle 3, okay, ich dachte.
Es gibt nur 3 Novellen, denn auch George R. R. Martin hat es noch nicht geschafft, weiterzuschreiben. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Da werden wir vielleicht irgendwann mal in einer späteren Folge zukommen. Und es gibt halt
auch... Er muss erst Winds of Winter fertig machen, hat er gesagt. Also, nie.
Aber wollt ihr nicht so 10 weitere Novellen schreiben oder so? Für den
Ja, das habe ich auch gehört.
Naja, und wie gesagt, es gibt auch einen Comic, der sehr schön ist, Adam. Also vielleicht auch für dich echt oder für andere auch interessant. Wir können ja auch mal gucken, ob wir da noch einen Link in die Show Notes packen können. Aber die habe ich auch gelesen. Die sind wirklich schön. Auch schön animiert. Sagt
gezeichnet.
Man animiert? Nee, gezeichnet, genau.
Gezeichnet, ja.
Aber dann wollen wir mal loslegen. Wie gesagt, wir werden heute nur den Piloten besprechen, der unter der Regie von Owen Harris entstanden ist. Und ich habe noch mal geschaut, das ist der gute Mann, der ein paar Folgen von Mrs. Davis umgesetzt hat. Mhm. Und unsere, glaube ich, Lieblingsfolge von Black Mirror, San Junipero.
Guter Mann.
Wusste ich auch nicht. Und Autor, Showrunner der Serie ist Ira Parker, der auch schon bei House of the Dragon die 4. Folge der 1. Staffel umgesetzt hat, Better Things ein paar Folgen gemacht hat und The Nevers eine Folge, wer sich daran noch erinnert. Wir hatten ihn auch im Interview jetzt am Montag, da war das große Press Junket in Berlin. Da könnt ihr am Sonntag oder Montag vielleicht mal auf Serienjunkies gucken. Da ist ein schönes Interview mit dem guten Mann, auch sehr sympathisch. Die Folge geht 42 Minuten. Und wir können schon vorweg sagen, das erste Bild, was wir sehen, sind 3 Pferde im Regen und ein Mann wird beerdigt. Adam, du als Nichtkenner der Vorlage, dachtest du, wo bist du hier oder was waren deine Gedanken insgesamt?
Ohne Vorwissen weiß man ja auch gar nicht, wo es jetzt zeitlich angesiedelt ist, ne? Also ich meine, wir hatten das Glück, dass George R. R. Martin persönlich in Berlin da war und das kurz mal eingeordnet hatte. Aber ja, ich dachte mir so auch, eine frische Perspektive aus Westeros, dann lasse ich mich jetzt mal irgendwie berieseln, was hier losgeht und wie wir dann irgendwie die Figur kennenlernen und was dann weiter passiert. Warum sind da überhaupt 3 Pferde, habe ich mich, glaube ich, als erstes gefragt. Und du hast es mir dann auch im Bus erklärt, warum es 3 Pferde gibt.
Aber vielleicht vorweg, Bjarne, kannst du grob sagen, wo wir zeitlich sind, zwischen Game of Thrones, House of the Dragon?
Ja, also ganz grob gesagt sind wir so 100 Jahre nach House of the Dragon und so 100 Jahre vor Game of Thrones, so ziemlich schön in der Mitte platziert. Ganz konkret gesagt sind wir im Jahr 209 nach Aegons Eroberung. Also, aber das Ding ist ja bei House of the Dragon, es spielt ja auch so über eine große Distanz an Zeit, sodass man jetzt nicht genau sagen kann, dass es genau 100 Jahre sind, aber so ungefähr. Und zur Situation muss man wissen, dass Westeros gerade einen großen Bürgerkrieg hinter sich hat und dass die Targaryens ja keine Drachen mehr haben und so ein bisschen das ganze Haus auch im Niedergang begriffen ist. Und da treffen wir jetzt eben diesen Heckenritter, der durch diese Welt reist.
Genau, und als Adam mich fragte, warum drei Pferde da stehen, meinte ich so, ja, also Sir Arlen, der gerade beerdigt wird, Dank, der ihn beerdigt, der sitzt natürlich jeweils auf einem Pferd und dann gibt es noch so ein, wie so ein Schlachtpferd oder so ein Turnierpferd noch dazu. Stimmt das oder liege ich da falsch, Bjarne?
Ja, genau, das schwarze Pferd, das wird wirklich nur im Turnier geritten. Ich habe gerade leider den Namen vergessen, aber es heißt irgendwie sowas wie Storm oder so. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
Genau, und dass man das natürlich dann nicht nutzt, um jetzt schwere, also Menschen oder schwere Gepäck oder sowas zu transportieren, ne? Weil es nur dafür geeignet ist.
Genau.
Jo, dann sehen wir auch relativ schnell, dass es so ein bisschen so einen komödiantischen Ton gibt. Also schon in den ersten Momenten erzählt ja Dank, dass er auch irgendwie von Sir Arlen so Backpfeifen bekommen hat. Und wir sehen schon auf einmal so reingeschnitten die ganzen Backpfeifen, die er irgendwie schon als Kind irgendwie so bekommen hat. Hat es euch gefallen? Habt ihr dabei gelacht oder war das so ein bisschen verwirrend auch?
Ja, das ist eine gute Frage. Also über die Backpfeifen habe ich vielleicht noch gelacht. Dann kurz danach ist ja noch eine andere Szene, wo ich mir dachte, oh, muss das jetzt sein? Da sieht man halt, dass hier die Pöbelseite von Westeros irgendwie auch im Vordergrund steht teilweise. Und jetzt nicht irgendwie so die Master-Schema wie irgendwie ein Tyrion oder wen haben wir da noch? Littlefinger, der Foot, hieß der eine Foot? Ihr wisst schon, wen ich meine, glaube ich. Also diese ganzen Schema auf jeden Fall, die irgendwie Intrigen spinnen, sondern hier so ein etwas tumberer Heckenritter tatsächlich.
Genau, der erzählt ja so ein bisschen, ne? Er redet mit den Pferden und wir haben so den Infodump in Anführungsstrichen, der hier aber, finde ich, sehr charmant gelöst wird, ne? Also er erzählt, dass Sir Arlen also sozusagen sein Mentor war, dass er Sir Arlen of Pennytree hieß. Dass sie sich in der Weite befinden, ne, in der Reach. Also wenn man so die Karte von Westeros sich anschaut, so ein bisschen im, ne, im Westen, wo auch sehr viel wächst. Und durch dieses Gespräch mit den Pferden erfahren wir auch, dass es halt ein Turnier gibt in Ashford, wo er gerne hin möchte, also wo Sir Arlen auch auf dem Weg hin war. Und dann kommt so ein Schnitt, die Musik von Game of Thrones fängt an und ja. Dann ist so ein krasser Cut und wir sehen so, dann hat er Durchfall und man sieht ihn hinterm Baum. Und da dachte ich so, oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Wie ging es dir damit, Bjarne?
Ja, da musste ich auch so ein bisschen schlucken. Also ich habe mir natürlich so gritty, Street-Level, so alles ein bisschen schmutzig und dirty gewünscht bei dieser Serie, dass es eben mal was anderes ist, als immer nur in den feinen Palästen so rumzuwandeln. Aber das war dann schon krass. Ich fand es dann aber rückblickend, finde ich es irgendwie doch relativ frech und dadurch auch cool, dass sie halt wirklich so ein bisschen auch brechen mit den beiden vorherigen Serien und so dieses Theme starten und dann quasi ja drauf biepen.
Drauf scheißen!
Ja, ich bin gut erzogen. Ich sag das hier nicht im Podcast vor anderen Menschen.
Ich aber bin hier der Pöbel, ich kann das machen.
Kommst du aus Flea Bottom auch?
Ja.
Aber es ist natürlich hart, weil es gibt schon viele Leute, für die das echt so ein bisschen tabu ist, ne, was sie überhaupt nicht witzig finden. Und ich weiß auch nicht ganz. Ansonsten, du hast ja gerade nach den Humormomenten gefragt, die fand ich schon ganz gut. Ich finde auch der Hauptdarsteller Peter Cleffey, der hat irgendwie auch ganz gutes Comedic Timing. Und auch wenn
im
Auftakt so im Einstieg, also sehr viel 1:1 aus dem Buch war, auch mit der Beerdigungsszene und auch viele Originalzitate, waren da so Sachen drin, wo ich fast glaube, dass er die improvisiert hat, so wie dieses Stop Raping, Sir, wo er so die Königsgarde spielt oder die Stadtwache. Das fand ich schon irgendwie relativ witzig auch, aber der Moment, der war schon krass drüber wahrscheinlich.
Ich fand es fast schon so ein bisschen so Sakrileg. Weißt du, du hörst die Musik und dann so, also ich weiß auch nicht, also meins war es gar nicht. Ich bin aber auch überhaupt kein Freund von diesem Pipi-Kaka-Humor oder sowas. Ich war geschockt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber wir sehen ihn dann ja sozusagen weiterreiten und obwohl wir nur den Schriftzug sehen und keinen Vorspann, haben wir so eine Art neue Musik, so ein neues Thema, was so ein bisschen so westernartig angelegt ist mit so schönen Geigen und sowas. Und dann dachte ich mir so, okay, ich verstehe, wo wir hingehen. Ich finde, das erinnerte mich so ein bisschen, Adam, auch hier an Mandalorian, so mit Göransson, weißt du? So ein Score. Und das fand ich dann irgendwie doch auch ganz schön, dass sie so ihr eigenes Ding machen. Und vielleicht noch einen kleinen Tease zum Interview mit Ira Parker. Er meinte auch nochmal ganz explizit, dass als er den Anruf bekam, dass HBO jetzt also mit dieser Prequel-Serie dass sie in Produktion geht, hat er auch nochmal explizit gesagt, dass am Telefon HBO beziehungsweise George R. R. Martin selbst gesagt hätte, die Serie soll aber quirky werden. Also das war auf jeden Fall der Wunsch senderseitig beziehungsweise Martin-seitig. Und er meinte, okay, ich gebe euch Quirky.
Ja, also ich finde ja auch, das wird schon durch mehrere Sachen etabliert. Durch diesen Humor jetzt wird der Ton irgendwie anders angesetzt. Die Folgenlänge ist anders. Das sind ja durchaus, weiß nicht, 40 Minuten, 30 Minuten teilweise, wie wir in der zweiten Folge, glaube ich, gesehen haben. Und ich bin dann auch, glaube ich, ganz, ich weiß nicht, ob glücklich das richtige Wort ist, aber ich finde es gut, dass wir jetzt nicht zum dritten Mal quasi das gleiche Intro haben wie bei den anderen beiden Serien, weil ich das bei House of the Dragon schon so ein bisschen eine interessante Entscheidung fand. Und ich weiß nicht, ob wir jemals so drei Serien aus einem Franchise hatten, die wirklich die deckungsgleiche Musik hatten. Das wäre irgendwie mir ein bisschen zu viel gewesen, glaube ich.
Stimmt auch wieder. Obwohl ich halt gerne einen Vorspann gesehen hätte. Also ich finde immer ganz schön so bei Game of Thrones.
Skip Intro.
Oder House of the Dragon, dass du so wahnsinnig schön dann auch in diese Welt eingesogen wirst. Weißt du, ich habe das Gefühl, diese anderthalb oder 1,40 sind dafür da, dass wir halt wissen, okay, jetzt abschalten, nicht mehr irgendwie an die Arbeit oder an den Tag denken, ihr seid jetzt in Westeros. Und das vermisse ich hier so ein bisschen.
Aber ich meine, die Karte können sie halt wirklich nicht zeigen, weil wir sonst einfach nur die ganze Zeit uns um Ashford drehen würden. Ja, das ist halt jetzt der Hauptort. Ich finde eben dadurch, dass wir auch diese eine Landschaftsszene gesehen haben, wo er also durch Nordirland oder eben Westeros reitet und dann mit diesem Western-Klang, das war für mich eigentlich das Intro. Und das hat mich auch, genau wie du sagtest, so in diese Welt so reingesogen.
Tja, und er kommt zu einem Gasthaus und wir sehen auch einen relativ schnell sofort einen glatzköpfigen kleinen Jungen. Und Dank glaubt, es sei halt der Stalljunge. Adam, vielleicht du als Nichtkenner, war dir sofort bewusst, dass das jetzt sozusagen wahrscheinlich schon, ich meine, du kennst die Castbilder, aber was dachtest du, als du den kleinen Egg, wir können ihn ja so nennen, er wird auch am Ende der Folge so benannt, als du den kleinen Egg sahst, der so neunmal klug darum redet?
Ja, also ich kenne ja keinerlei Hintergründe oder sowas dazu und deswegen dachte ich mir so, irgendein Twist wird es da ja noch geben. Und ich meine, die Mutter sagte dann irgendwie so, mein Sohn hat dir vielleicht schon geholfen oder nicht oder der ist ja faul am Faulenzen. Aber sonst wusste ich da tatsächlich gar nicht so richtig, was mich erwartet. Hätte ich nicht irgendwie schon Trailer gesehen, dass er so der Protagonist ist, war ich natürlich überrascht erstmal, dass er sich mit einer Glatze präsentiert, weil so viele glatzköpfige Personen gibt es, glaube ich, gar nicht in der Welt, oder? Also natürlich, der eine Eunuch fällt mir da ein aus Game of Thrones, aber viele Glatzen kenne ich persönlich jetzt nicht. Könnt ihr mich korrigieren.
Kennst du nicht so viele Glatzen? Okay. Ja, doch, ein paar gibt es schon, auch hier und da mein Ritter und so, auch der, jetzt fällt mir gerade auch der Name nicht, ich muss erstmal wieder reinkommen, ich bin dieses Jahr, das wird das große Westeros-Jahr, aber ich muss auch erstmal reinkommen, der von der Königsgarde in Game of Thrones in der ersten Staffel, der auch so ein bisschen Schurke war, ich weiß nicht, ob Hannah weiß, wen ich meine,
ja,
der
ich
dann
weiß auch
zur,
nicht mehr,
zur Nachtwache
hieß.
Auch muss.
Stimmt, ja. Ja, I don't know, sorry, aber stimmt, aber ich glaube, glatzköpfige Kinder gibt es nicht, weil man doch sonst immer denkt, die sind irgendwie krank oder so, ne? Oder die haben irgendwas. Bjarne, wie ging's dir mit dem Casting von Egg?
Ja, ich finde, beide sehen genauso aus, wie ich sie mir ungefähr vorgestellt hatte aus den Büchern. Also natürlich auch Peter Cleffey ist sehr, sehr groß mit 1,95 und er wird ja eben auch im Buch immer als sehr groß beschrieben. Er heißt ja auch Sir Duncan the Toy dann irgendwann und der kleine Egg, ja gut, das ist halt ein kleiner Junge mit Latze. Also erfüllt er dieses Kriterium auf jeden Fall. Ich finde seine Stimme ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil er so eine sehr, sehr weiche, zarte Stimme hat, die ich auch nicht immer ganz gut verstehen kann. Wenn ich das so mit anderen Kinderstars vergleiche, den kann man irgendwie dann beim Schauspiel auch besser folgen. Er hat jetzt vielleicht auch noch nicht das Charisma von so einer Maisie Williams am Anfang, die Arya Stark gespielt hat oder so. Aber das sind halt auch die größtmöglichen Vergleiche, die man ziehen kann. Ich finde bisher die Dynamik zwischen den beiden ganz gut. Ja, aber muss man natürlich auch noch abwarten. Der Schauspieler ist irgendwie auch ganz witzig, der ist halt so gruseligerweise so ein absoluter Vollprofi schon, wenn man den in Interviews hört. Der gibt Interviews, als ob er seit 30 Jahren im Business ist. Das finde ich immer ein bisschen strange, wenn Kinder so aufwachsen, aber gut.
Total. Also ich war sehr happy mit ihm. Ich finde, man kann ihn sehr gut verstehen und ich finde dieses neunmal Kluge, was er da darbietet, finde ich unheimlich, finde ich passend. Adam und ich mussten auch sehr lachen, genau wie du sagst. Natürlich ein absoluter Vollprofi, aber halt auch so niedlich dabei. Also bei der Premiere dann auch so Thank you. Das war wirklich zuckersüß, das ganze Kino auch so. Oh. Also das war wirklich sweet und auch ich war bei dem Interview auch dabei mit ihm, also er heißt Dexter Saul Ansel und auch Peter Cleffey und die beiden haben, genau wie du sagst, auch in Real Life so eine krasse Chemie, also die wirken halt eigentlich wie Duncan Egg in Berlin liefen sie dann rum ungefähr. Gerade erzählten irgendwie auch die ganze Zeit so Anekdoten und sowas. Also es war fast ein Tick zu viel. Und du sagtest es schon, er ist fast zu perfekt, ne? Und zu neunmal klug irgendwie für sein Alter. Andererseits war er dann aber auch bei der Abendveranstaltung am Montag dann nicht mehr dabei, wo ich auch dachte, okay, vielleicht haben die Eltern ihn dann auch ein bisschen geschützt, weil das irgendwie auch ganz schön viel war, ne? So Roundtables den ganzen Tag, Fotoshooting am Morgen. Also ich glaube, das muss ja auch.
Muss ja auch früher ins Bett. Ist ja ein Kind halt.
Aber dazu, am Dienstag bei der Party war er mitten in der Crowd tatsächlich und hat dann auch nochmal Fotos gemacht, war bei den Ständen dabei. Also das ist, und auch bei der Premiere natürlich, aber er hatte, glaube ich, eine gute Zeit da.
Ich finde es ja auch so krass. Ich meine, er kann ja auch Game of Thrones gar nicht sehen. Also er darf es ja gar nicht sehen, de facto. Ne? Er meinte auch, er hätte halt nur ein paar Bilder gesehen von House of the Dragon, also so die Drachenkämpfe. Aber mehr hätte er nicht gesehen. Also...
Oh.
War echt ganz sweet. Ich finde ganz interessant, wenn man den Piloten sich nochmal anschaut. Du hast ja schon die Mutter in Anführungsstrichen erwähnt oder die Schankwirtin. Wenn man das nochmal sich anschaut, er lügt wirklich nicht. Ne? Also das finde ich immer ganz interessant. Alles, was er sagt, ist stimmt. Also du hast schon recht, die Gastwirtin sagt so, ja, mein Sohn, hat er dir geholfen oder ist er vielleicht schon wieder weggelaufen? Sprich, sie meint natürlich jemand anderen als Egg. Und Egg sagt halt auch so, ja, meine Mutter ist tot und das ne, stimmt ja auch. Also das finde ich immer ganz interessant, wenn man sich da nochmal reinschaut. Vielleicht noch ganz wichtig, da in dem Schankraum sehen wir auch noch einen anderen Charakter. Adam, ist der dir aufgefallen?
Oh Gott, dazu kann ich leider nichts detailliert sagen. Da müsst ihr mir aushelfen.
Erinnerst du dich, dass da noch jemand ist in diesem Raum?
Ja, aber ich weiß nicht mehr genau, wer es war.
Wissen wir auch gar nicht. Bjarne, erinnerst du dich noch, was er sagt? Weil er sagt was, der Betrunkene, der eigentlich auf dem Tisch liegt.
Ja, er macht irgendwelche Andeutungen, dass Dank nicht dort sein sollte. Es ist irgendein nobler Herr, der so ein bisschen verlottert ist. Und ja, der hat irgendwie, ich weiß nicht, eine Art von Eingebung oder Prophezeiung oder so. Wie hast du das gedeutet?
Genau, er sagt nämlich explizit, ich habe von dir geträumt, bleib weg von mir. Ganz interessant, aber es wird vielleicht später erst aufgelöst, was es damit auf sich haben könnte. Dank, ja, isst natürlich gleich große zwei Portionen als großer Mensch und geht dann zurück in den Stall und sieht den kleinen Egg, wie er da auf dem Schlachtross, ne, in voller Montur irgendwie rumspielt, was ich auch mega süß fand und mit möchte auf dieses Turnier. Aber nein, Dank will natürlich nicht, dass er mitkommt, wirft eine Münze, die auf dem Boden landet, ne, die er nicht aufhebt, weil das vielleicht gar nicht nötig hat. Und
bei dem Thema Geld möchte ich noch einmal kurz reingehen, weil das, finde ich, ist ein großer Unterschied zum Buch, weil im Buch ganz, ganz viele von den inneren Monologen von Dank drehen sich darum, wie viel Geld er noch hat. Also er erzählt ja immer so ein bisschen, jetzt habe ich hier noch einen Silbergroschen und da noch das und das, dann kann ich mir das und das leisten und wenn ich das hier verkaufe, dann kriege ich die und die Rüstung. Und ich finde das eigentlich voll den coolen Aspekt, weil ich bei solchen Serien, die so bodenständig sind oder auch Geschichten, das immer interessant finde, welche Ausrüstung sie haben und wie sie damit haushalten. Weil das erinnert mich dann so ein bisschen immer an Videospiele, wo man ja auch immer so ein bisschen dann schauen muss. Ich würde mir fast sogar so eine Art Geldcounter oder sowas wünschen, wo man immer sieht, wie viel Geld Dank gerade hat, weil das würde einfach zu diesem ganzen Western-Ding auch passen. Ich denke die ganze Zeit auch an Red Dead Redemption, ehrlich gesagt, bei der Musik und bei diesem Lonely-Typen, der da durchs Land zieht und dann irgendwie überlegt, wo er als nächstes was zu essen findet oder meine Unterkunft oder so.
Ja, witzig. Ich musste sehr an Kingdom Come Deliverance denken, weil da natürlich auch Geld und eine Rolle spielt und ich immer das Gefühl habe, ich habe zu wenig Geld, um mir irgendwie gute Sachen zu leisten, zumindest anfangs im Game. Und auch die Folge insgesamt, finde ich, wie so ein Spiel daherkommt, wo du dann so eine Quest hast, du musst irgendwie am Turnier teilnehmen, brauchst aber vorher irgendwie dies, ne, eine Rüstung, dies brauchst du, das brauchst du, das brauchst du und dann kannst du teilnehmen am großen Turnier. Das stimmt schon. Ja. Ich finde aber, dass der Geldbereich doch relativ viel behandelt wird. Fand ich schon, oder? Ich weiß nicht, Adam, fandst du das zu wenig oder hattest du schon das Gefühl, dass er immer so ein bisschen sich Sorgen macht um sein Geld?
Ich würde mir tatsächlich gerne mal so eine Geld-Umrechnungstabelle wünschen, weil ich noch nicht verstehe, was dir was kauft so in der Welt von Westeros. Manchmal ist es so, ja, du brauchst irgendwie so viel, um das zu kriegen und dann geben die ihm eine Münze und dann frage ich mich, okay, aber du hast doch wahrscheinlich nur drei Münzen in der Hand. Also wie funktioniert das da? Keine Ahnung, ob es Inflation gibt oder sonst irgendwas. Deswegen, ja, ich weiß halt auch noch nicht genau.
Bei John Wick, wo eine Münze entweder ein Kaffee oder ein Ferrari sein kann.
Stimmt.
Aber ja, vielleicht können wir da beim nächsten Mal ein bisschen reingehen. Ich kann da mal ein bisschen recherchieren zu der Währung von Westeros.
Stimmt, weil das ein bisschen verwirrend ist. Ne? Es wirkt so ein bisschen wie früher irgendwie in England. Ne? Du brauchst irgendwie 10 oder 12 von diesen Dingern und dann hast du einen so und so und sowas. Ne?
Das ist und gibt's Wechselgeld und so? Das ist ja auch so diese Sache. Also weiß ich nicht.
Stimmt. Ja, aber dann sind wir auch schon bei dem Turnier. Wir sehen den Turnierplatz, ne? Ashford. Und natürlich das Erste, wo unser lieber Dank hin muss, ist zum großen Turnier-Master oder Master of the Games. Stößt sich den Kopf, wenn er reinkommt, was ich auch sehr sweet finde. In meiner Familie gibt es auch sehr viele große Menschen, die sich immer den Kopf stoßen irgendwie. Also, ich habe irgendwie das Gefühl.
Ich im Bus auch.
Ich kenne dieses Geräusch sehr gut. Und dann haben wir wieder so einen komödiantischen Moment, dass dieser Master of the Games die ganze Zeit so rumrotzt und spuckt. Und das ja. hat mich echt genervt. Sorry.
Ich fand's auch nicht so schön tatsächlich. Das ist so, weiß ich nicht, so dieses, dass er dann auch immer noch so hochzieht und so. Also das fand ich ein bisschen anstrengend.
Ja, aber das machen sie vielleicht dann in Zukunft auch ein bisschen weniger. Ich glaube, das soll wirklich einfach die Leute so ein bisschen abholen, dass sie merken, okay, das ist jetzt hier nicht edles King's Landing oder so. Also könnte ich mir zumindest vorstellen, dass sie einfach so ein bisschen einmal schocken wollen und dann geht's auch normal.
Das stimmt. Und wir erfahren natürlich, dass er stottert sich da natürlich irgendwie einen Ast und sagt, er wurde zum Ritter geschlagen, bevor Sir Arlen gestorben sei, zeigt irgendwie das Schwert und erfährt dann auch, dass er aber sozusagen einen Zeugen braucht. Also, weil es keinen Zeugen gab, als er zum Ritter geschlagen wurde. Und er muss diesen Zeugen halt besorgen, damit er am Turnier teilnehmen kann. Und, was natürlich vielleicht eine wichtige Info ist, wenn er verlieren sollte, muss er seine Rüstung und sein Pferd auslösen. Und wie wir gerade schon gesagt haben, so viel Geld wird er natürlich nicht haben, sodass ihm immer bewusst ist, okay, er muss siegen. Wenn er verliert, hat er kein Pferd mehr und ist eigentlich gar nichts mehr und hat gar nichts.
Ist ein bisschen wie bei Fast and the Furious. Wenn du das Straßenrennen verlierst, musst du dein Auto abgeben.
Stimmt. Sehr guter Vergleich. Ja.
Er setzt halt alles auf eine Karte, weil das muss man halt bei diesen Heckenrittern auch wissen. Das sind halt Ritter ohne Land, ohne Herren, die sind quasi so Tagelöhner oder Söldner, die sich verkaufen. Und das kann halt wirklich alles bedeuten. Die können entweder irgendwann mal einem großen Lord dienen, wenn sie halt so ein paar Turniere oder sowas gewinnen, dass sie dann irgendwie doch richtig angesehen sind. Oder sie werden halt, das wird glaube ich auch schon ein bisschen angedeutet, zu wirklich so Dieben, die quasi, weiß ich nicht, ihr Schwert benutzen, um Leute zu überfallen und dann eigentlich gar nicht mehr der Ritterlichkeit frönen, um es mal so zu sagen.
Aber dazu auch noch eine Frage. Es gibt ja mehr Verlierer als Gewinner in so einem Turnier, oder? Können sich dann die anderen alle leisten, ihre Sachen zu verlieren und ihre Pferde zu verlieren? Und weiß ich nicht. Also ich meine, da haben sie dann so viel Erfahrung schon ansammeln können, dass denen so ein bisschen egal ist, wenn sie verlieren, weil eigentlich alle können mit dabei sein, aber es wird ja nur ein Gewinner gekürt, oder ist das anders? Oder gibt's da so verschiedene Gewichtsklassen oder verschiedene irgendwie, weiß ich nicht, Divisionen oder sowas?
Ja, wie Bjarne schon sagte, ne, also die meisten Teilnehmer hier in dem Turnier sind ja aus den großen Häusern, ne? Also wir haben ja die Fassaway, wie heißen sie? Fassaways.
Fassaway.
Ne, Fassaway, die Äpfelbauern, ne? Wir haben die natürlich die Lannisters, ne? Wir sehen ja auch die verschiedenen Wappen, die wir schon kennen. Und wie Bjarne schon sagte, das sind ja zum Großteil keine Heckenritter. Der Master of the Games sagt auch, oh Gott, es nehmen auch Prinzen teil. Das sind halt, ne, du hast dann irgendwie deine Burg, deine Ländereien und ja, musst ja nicht arbeiten, in Anführungsstrichen. Und dann kämpfst du halt irgendwie in so Turnieren mit zum Spaß. Hast natürlich das Geld, du hast ein Zelt, ne, du hast eine ganze Entourage, die sich um dich kümmert. Du hast super geile Rüstung, die verziert ist und alles. Und eigentlich ein normaler Heckenritter nimmt eigentlich selten teil an so einem Turnier, weil er sich es halt nicht leisten kann. Du siehst ja auch ansonsten, glaube ich, gar keine Heckenritter, die da irgendwie teilnehmen, sondern nur halt wirklich diese Ritter aus gutem Hause.
Gibt es denn irgendein Zeichen, um die Heckenritter von den anderen zu unterscheiden auf den ersten Blick?
Die sehen halt scheiße aus.
Zum Beispiel, ja.
Okay. Also er wird ja auch immer als Bauer eigentlich angeschaut. Ne? Er hat ja noch nicht mal einen Gürtel, er hat ja nur ein Band.
Genau.
Ja, und ist auch gut.
Wird auch immer sehr auf dem Gürtel rumgeritten, dass er halt wirklich nur ein Seil hat.
Na, also ich finde, das fällt schon auf und wir dürfen ja auch nicht vergessen, und das lernt man auch sehr gut, finde ich, bei Kingdom Come Deliverance, wie teuer so Rüstungen sind. Also eine Rüstung ist einfach wahnsinnig wertvoll und gerade wenn du auch so groß bist, brauchst du ja auch sehr viel mehr Metall und sowas. Das ist einfach wahnsinnig wertvoll und fast unbezahlbar für einen Normalbürger oder auch ein Pferd natürlich.
Ja, Pferde hat er ja genug. Ich habe nur die Frage, wie gut die sind.
Genau. Ja, aber wir haben jetzt erfahren, also dass er Sir Manfred, ne, das Zelt gesehen hat und dass er also überlegt, zu ihm zu gehen, dass er als Zeuge auftritt, da Sir Arlen und auch er vor einigen Jahren dort im Heer gekämpft hat.
Genau, Manfred Dondarrion vielleicht noch interessant, also aus der Familie Dondarrion, die sind ja da aus dem Süden, der Bereich Dorne. Die haben dann später bei Game of Thrones diesen legendären Schwertkämpfer Beric Dondarrion auch hervorgebracht, der immer so als der größte Ritter aller Zeiten in Westeros geht.
Hast du Dorn gesagt? So, wo der Pedro Pascal-Mensch herkommt?
Genau, die sind auch aus dem Süden okay. da.
Ja. Das war hier, glaube ich, The Falling Star oder so hieß der, glaube ich, ne? Oder? War das das Haus?
Genau. Oder Morningstar.
Morningstar, stimmt. Ja, was, so. Ja, sowas, ne? Ah ja, stimmt, sehr gut. Und Sir Manfred hat schläft anscheinend. Einige Sexarbeiterinnen, die alle rothaarig sind, sind da vor seinem Zelt und berichten also ihm, dass er ja, wie gesagt, schläft. Und da erfahren wir auch noch so ein bisschen, ne? Also, dass natürlich jetzt... Ich glaube, es wird explizit nochmal gefragt, ne, was ist ein Heckenritter eigentlich? Und die eine sagt so, ja, es ist ein Ritter, aber irgendwie, ne, trauriger. Und sie schlafen meist in den Hecken oder so. Fand ich auch ganz gut, dass da die Info nochmal so rübergebracht wird. Fand ich ziemlich schlau geschrieben, ehrlich gesagt.
Ja, ansonsten muss man aber feststellen, dass die Serie auf jeden Fall den Bechdel-Test nicht besteht. Weil die beiden Damen haben, soweit ich das gesehen habe, keinen Namen. Die einzige, die einen Namen hat, den wir hier noch nicht erfahren, das ist dann später die Puppenspielerin. Und sonst sieht es eigentlich, ehrlich gesagt, im Cast sehr, sehr männlich aus. Also ich sehe wirklich auf dieser langen Liste von 20 Hauptdarstellern oder regulären Nebendarstellern auch nur eine einzige Frau.
Ja, da hast du absolut recht. Wir haben nachher, ich glaube, im zweiten Buch, ne, haben wir einen relativ dominanten Frauencharakter. Aber ich glaube, den Bechdel-Test besteht ist der zweite Teil auch vielleicht nicht.
Ja, das ist halt im Vergleich zu Game of Thrones dann auch ein bisschen schade. Oder auch Hot, die hat natürlich sehr viel mehr coole Frauenfiguren, so wie Alicent und Rhaenyra und so.
Wobei ich sie auch ein bisschen verstehen kann, es geht ja wirklich eigentlich um die beiden und das Turnier, ne? Wo dann natürlich sehr viele Ritter rumlaufen. Ne? Aber du hast schon recht, ja, sehr auffällig. Wir sehen, wie gesagt, die Fossaways, die Cousins mit sehr vielen Apfelpunts, ne? Apfelsprüchen.
Ne? Wo ist eigentlich unser Apfelbauer aus der Kartei? Den bräuchten wir vielleicht dann nochmal.
Stimmt, genau. Also wer ist noch nicht reif, ne? Und wer ist irgendwie rotten to the core und sowas.
Das ist so albern. Das ist so wie dieses GIF von Homer, wo Ned Flanders ihn mit Äpfeln voll labert und dann Homer so in Ohnmacht fällt, weil es einfach zu viel Apfelgelaber ist. Den ganzen Tag, die zwei.
Obwohl ich sehr happy war, dass wir die wiedersehen. Also es freut mich. Und ich finde auch schön, dass wir da auch sehen, es gibt halt auch Arschlöcher, ne? Also Ritter, die, natürlich viele Ritter, die Arschlöcher sind, andere, die vielleicht nett sind, ne? Dann diese Familienstreitigkeiten, also das ist natürlich auch alles wieder. Und ich finde auch, vielleicht einmal ganz kurz, was wir sehen, die Sets, die Kostüme sind natürlich sehr viel einfacher. Also wir sind eher so im Schlamm und Matsch auf diesem Turnier mit den Zelten. Aber ich finde, es sieht schon fantastisch aus weiterhin. Und ich glaube, da haben sie in der HBO Game of Thrones Kiste, wo die, oder Räumlichkeiten, wo die ganzen Kostüme drin liegen und Schwerter und so auch wieder rumgekramt. Also ich hatte nichts gesehen, wo ich dachte, das sieht scheiße aus.
Außer es soll scheiße aussehen.
Genau. Hey, der Gürtel.
Der Gürtel. Genau, also er sucht sich einen Schlafplatz und dann haben wir auf einmal so eine Five-Musik. Ist die euch aufgefallen? Da war ich so ein bisschen verwirrt. Also er reitet dann sozusagen raus aus dem Turniergebiet, einfach um ein bisschen mehr Ruhe zu haben. Und dann wird wirklich so du Five-Musik gespielt. Und da dachte ich so, wow, okay, das ist jetzt wirklich mal ein ganz starker Bruch. Wie hat euch das gefallen?
Hat ein bisschen was von Bud Spencer und Terence Hill-Filmen oder sowas. Ja.
Ich habe seit Tagen einen Ohrwurm, speziell von diesem einen Lied. Und vielleicht kann ich das jetzt auch schon mal ganz allgemein sagen, ich finde die neue Musik in der Serie so verdammt gut. Ich liebe das. Also die ist von Dan Romer ja gemacht, den kennt man von Beasts of the Southern Wild. Das finde ich auch eines der coolsten Film-Themes ever. Und ich finde das so cool, dass er wirklich hier von Ramin Djawadi, der so, weiß ich nicht, der größte Serienkomponist die letzten Jahre war, einfach, dass er so einen anderen Weg geht. Und ich finde, es passt so perfekt zu dieser anderen Serie. Wir haben es ja schon gesagt, mit diesen Western-Klängen und dann auch mal so ein entspanntes Pfeifen mit einer Geige und so. Das sind alles so ungewöhnliche Sachen und ich finde die Musik richtig, richtig stark. Ich freue mich schon so, wenn der Soundtrack draußen ist.
Nice. Er wäscht seine Klamotten, geht schwimmen. Das fand ich ein bisschen weird, Adam. Ich weiß nicht, wie du das fandst bei der Premiere, wenn man ihn dann so nackt von hinten sieht. Den Hauptdarsteller wurde dann so und so gepfiffen und sowas.
Ja, da habe ich mich gefragt, ob es nicht seine Frau war, die mit dem Baby im Publikum saß. Weil das auch so aus der Ecke kam, wo sie einmal im Intro irgendwie geklatscht hatte. Also ich hoffe vielleicht fast, dass sie es war.
Aber deswegen Adam, das natürlich war die ganz Frau süß gewesen. Des Show war das, nicht die Frau des Hauptdarstellers.
Ach so, ich dachte, das wäre. Nein, oh.
Also ich fand's, also das Publikum war mega gut drauf, das war irgendwie ganz schön, aber ich war irgendwie ein bisschen verwirrt von dem Ganzen. Naja, also er reitet zurück, um jetzt also bei Dunkelheit Sir Bamford endlich zu treffen. und kommt dann wieder mit den Sexarbeiterinnen ins Gespräch und wieder ins Zelt. Und eine wird gerade so geschmückt wie bei den Toten, ne? Steht dann aber auf und er ist natürlich ganz geschockt. Und tja, ich weiß nicht, wie ich das finde. Ich fand aber diesen Einsatz sehr interessant von der einen Frau, die dann sagte, ne, sei gut zu deinem Körper, das ist der einzige, den du hast. Denn ich glaube, man kann schon so ein bisschen erahnen, dass wenn man auch, dass das doch auch ganz schön gefährlich ist, wo wir uns da befinden bei diesem Turnier. Oder?
Mhm. Naja. Ja, also ich weiß ja nicht, wie viele Tote beim Jousten so passieren, aber schon, also ich meine, du kannst ja runterfallen, das Pferd kann dich zertrampeln, ne? Also das ist schon riskant auf jeden Fall für die Leute dort.
Ja, und ich meine, du reitest.
Wenn du dir nicht die beste Rüstung leisten kannst, ne? Das ist halt dann nochmal schwieriger.
Ja, und ich meine, du reitest mit Volker Racho mit so einer Lanze aufeinander zu. Das ist ja einfach wahnsinnig bitter. Übrigens auch ein Computerspiel, an das ich immer denken musste, ist hier Defender of the Crown. Ich weiß nicht, wer da auch gejoustet hat. Das habe ich immer sehr gern gespielt auf dem Amiga damals.
Bei Joust muss ich ja immer an American Gladiators denken. Da war auch so eine Kategorie. Aber ich glaube, das war das mit diesen Wattebällchen, wo man sich so runterhauen musste von der Plattform, wenn ich mich nicht irre.
So balancieren, ne? Ja. Und dann mit dem... Naja, wir gehen weiter also ins nächste Zelt. Wie gesagt, ich finde, das hat auch was sehr, sehr Spielerhaftiges. Und wir sehen schon die von dir geteaste Puppenspielerin. Und ich liebe ja auch weiterhin diese Puppenspiele bei Game of Thrones. Und es ist immer krass, finde ich, wie gut diese Bühnenpräsentation aussieht. Denn wir sehen Drachen, die Feuer speien. Und wir sehen, dass Sir Dunk sehr, sehr angetan ist von dieser Puppenspielerin. Wart ihr auch angetan von dem Puppenspiel und ihr?
Von ihr ja, vom Puppenspiel auch. ja, und er ist ja auch ein bisschen beeindruckt, wie groß sie ist und so, ne? Also da merkt man ja direkt, glaube ich, dass da irgendwie so, dass er sich so instant verliebt in diese Person. Da läuft doch bestimmt noch irgendwie was oder er möchte was. Das ist so ein Ding. Ich habe mich halt auch ein bisschen jetzt gefragt, wenn man dann beide so als sehr große Person darstellt. Und habt ihr ein bisschen darauf geachtet, ob die anderen Leute in der Serie tatsächlich alle kleiner sind als er? Oder gibt's da Leute, die ihm quasi auf Augenhöhe sind sonst? Weil ich meine, so natürlich so das normale Volk schon, das ist viel kleiner. Darauf habe ich ein bisschen geachtet. Aber so unter den anderen Teilnehmern und so, die wir dann sehen, habt ihr da noch irgendwelche großen Leute gesehen?
Ich finde schon, dass er eigentlich immer so einen Kopf überragt, ne? Und das ist ja auch so, dass dadurch auch einige direkt so irgendwie sich provoziert fühlen von ihm oder ihn irgendwie auch attackieren. Das sagt ja dann später auch noch einer zu ihm, dass große Leute eher mal irgendwie Schwierigkeiten kriegen, weil das irgendwas in kleinen Männern zu triggern scheint. Und er sticht da. Also das ist wirklich seine bezeichnende Eigenschaft, dass er einfach ein wirklich großer Kerl ist.
Ich hatte das Gefühl, dass man sozusagen die Räumlichkeiten fast ein bisschen kleiner gemacht hat. Also ich fand ganz schön...
Ja, ich glaube auch.
Ne, hier so beim Puppenspiel.
So der alte Herr der Ringe-Trick mit Gandalf und so.
Genau, hier beim Puppenspiel zum Beispiel ist es ja wie in so einem Zelt und dann, ne, muss er sich auch bücken, um aus dem Zelt rauszukommen, wo ich dachte, okay, das wird vielleicht schon über 2 Meter sein. Dann wurde es halt so ein bisschen runtergezogen. Aber ich finde, es wirkte gut. Also das haben sie gut hinbekommen, finde ich. Und klar, wahrscheinlich wirst du jetzt nicht einen 2-Meter-Hühn irgendwie als Komparse gecastet haben, der daneben rumläuft. Ne? Also, nee, fand ich sehr gut aus.
Ja, sie müssen halt nur auch schauen, dass Egg nicht zu doll wächst, ne, in den nächsten Jahren, wenn sie dann die weiteren Staffeln drehen.
Ja, oder noch mehr so in Stimmbruch kommt oder so, ne? Ja, das ist schon, ne, das ist, ja, da müssen sie sich beeilen, das stimmt. Draußen im Zelt trifft er dann wieder den Apfelbauern, den kleinen Lieben, der sagt so, hey, hast du Hunger, ne, komm, wir gehen wieder in ein anderes Zelt.
Möchtest du einen Apfel?
Ja, stimmt, der hat gar keine Äpfel irgendwie dabei. Und sie gehen in das Zelt von Sir Lionel Baratheon, The Laughing Storm. Tja, was geht da ab im Zelt? Und vor allem, wie fandet ihr den lachenden Sturm?
Ja, also ich habe ja schon gesagt, ich liebe die Musik und auch diese Musik liebe ich sehr. Es ist meine absolute Lieblingsszene, die ich mir, glaube ich, 10-mal angeschaut. Einfach diesen Stampftanz und das alles. Ich finde das so cool. Ich weiß nicht, warum ich das so dolle gefühlt habe, aber das hat mich richtig, richtig abgeholt, um in diese Serie jetzt reinzukommen. Die Figur fand ich auch cool, so ein bisschen flamboyant. Irgendwie auch eine ganz andere Art von Lord, dieser Baratheon, weil der halt auch abgehoben und so ist und auch ein bisschen, man merkt ja auch so selbstverliebt, wo er dann hier seine kleine Rede halten will und beleidigt ist, dass erst keiner zuhört. Aber er ist es irgendwie auf eine ganz andere, ehrliche Art, sodass er am Ende auch mit Dank so ein bisschen zusammensitzt und einfach so ein bisschen sich verbrüdert mit ihm, auch wenn sie natürlich überhaupt nicht verbrüdert sein können, weil sie so völlig unterschiedliche Stände haben.
Ich fand ihn irgendwie auch ganz sympathisch und er hat mich an den jungen George Clooney irgendwie erinnert, so in den Filmen, wo er noch so Spaß haben konnte, so Coen Brothers Filme oder irgendwie From Dusk Till Dawn. Ich weiß nicht genau, warum, ob ihr da auch so eine Assoziation hattet, aber so ein bisschen optisch. Und mit dieser Krone, die fand ich ja auch irgendwie so cool, mit diesen Hörnern da, ne? Und dann der Tanz mit dem auf Füße stapfen und sowas und irgendwie über die Stränge schlagen, ja. Schon ein witziger Typ irgendwie.
Genau, er hat immer dieses Geweih, ne? Er hat diesen Helm mit dem Geweih, was ja auch voll überdimensioniert ist, ne? Ich denke, wenn du damit rumläufst, irgendwie wirst du ja auch irgendwie im Zelt überall gegenlaufen oder aufratschen. Dann siehst du auch, dass er noch so ein Dolch oder halt so ein Schwert auch irgendwie trägt, ne? Was auch noch mal so ein riesen, ziemlich großes, spitzes Geweihknauf hat. Also das fand ich war wieder von der Ausstattung her fantastisch. Und Daniel Ings spielt den Laughing Storm. Ich finde, er spielte ihn auch wahnsinnig gut, wenn er so guckt. Vielleicht ist das, was du denkst, so ja. Adam, was so an Clooney erinnert, auch so dieses bisschen von unten mit diesen dunklen Augen. Ich finde, er spielt fantastisch. Auch bei den Interviews war er mega nett. Und ich habe erst später gedacht, so, woher kenne ich den eigentlich? Und er ist ja, also man hat ihn ja schon wahnsinnig oft gesehen. Unter anderem spielt er ja auch die Hauptrolle in The Gentleman, also in der Netflix-Serie, wo jetzt ja auch die zweite Staffel kommt, und spielt sonst halt auch oft so Comedic Roles. Und ich finde, das merkst du auch hier, dass das einfach auch dass der ein sehr, sehr gutes Comedy-Timing hat.
Ja.
Wie er auch so
tanzt. Er ist am ehesten, ne? So der Tyrion Lannister oder so Charakter, ne? Da haben wir bei Game of Thrones einfach so Charisma-Beutzen oder Charme-Beutzen, die einfach so hervorstechen.
Ja, also super. Auch so seine Gestik so mit der Hand und so, ne, wenn er fragt, so, ja, was hast du mir hier mitgebracht, ne? Und eigentlich muss ich dich töten und ne, du kommst hier rein und frisst einfach alles auf und sowas. Und dann haben die natürlich jede Menge Spaß und labern dann nachher auch betrunken. Und es wird auch nochmal klar, ne, Dank macht sich weiterhin Sorgen, ne? Was passiert, wenn ich jetzt irgendwie alles abgeben muss und habe ich überhaupt eine Chance gegen halt diese Ehrenritter, die nichts anderes getan haben in ihrem Leben, als irgendwie von sehr guten Leuten trainiert zu werden. Und der Laughing Storm sagt nochmal so, nee, du hast eigentlich überhaupt keine Chance.
Ja. Ich dachte eigentlich, er wäre vielleicht schon seine Eintrittskarte in das Turnier, aber das war ja dann irgendwie doch nicht der Fall.
Nee, weil die sich ja gut verstanden hatten. Er kannte ihn ja nicht von vorher. Also theoretisch hätte er natürlich lügen können, aber er hat ja Sir Arlen of Penitree, ich glaube, er kannte ihn noch gar nicht. Er sagt es, glaube ich, auch explizit. Ne, wer ist das? Who cares? Ja. I don't know. Und das sagt ja auch Sir Manfred, der da draußen dann wieder rumläuft, beziehungsweise ne, rausgeführt wird mit seinen Frauen, dass er sagt so, ja, who cares? Also es wird nochmal deutlich auch in diesem Gespräch. Ne? Da waren irgendwie bei dieser Schlacht 800 Soldaten, irgendwelche Ritter, andere Heckenritter. Mm. Keine Ahnung, wer Sir Arlen war. Mir auch völlig wurscht, ob der verletzt wurde oder nicht.
Ja, das zeigt dann halt auch so ein bisschen, wie auch dessen Stand schon war, ne? Sir Arlen. Also, dass auch er als Ritter jetzt nicht die allergrößte Leuchte in Westeros war, die jedes Kind kannte.
Total. Und wie du auch sagtest, ne? Dann ging so ein Heckenritter, kommt wie so ein Söldner, ne? Wird dann halt benutzt für so eine Schlacht. Und wer das eigentlich ist oder was mit denen passiert, ist völlig egal. Ob die verletzt, verwundet, getötet werden, ist den Lords überhaupt komplett wurscht. Tja, er geht zurück zu seinem Baum und wer sitzt da? Der kleine Egg. Adam, warst du happy, ihn zu sehen? Dachtest du dir, dass der da wieder zu sehen sein wird? Oder warst
ja,
du überrascht?
Der muss ja dann irgendwann zurückkehren und der hat dann auch schon alles für ihn vorbereitet, so ein paar Tasks erfüllt. Also ich finde ihn ja sehr putzig, muss ich sagen. Und natürlich gibt es bei solchen Kinderdarstellern immer irgendwie solche Sachen, dass die irgendwie nervig werden können. Aber so wie ich ihn jetzt so gesehen habe, fand ich das irgendwie bisher noch gar nicht. Ich bin ein bisschen gespannt, da müsste ich mal reinhören, wie es in der deutschen Synchro dann gelungen ist. Aber in der Originalfassung finde ich die Stimme eigentlich auch sehr passend. Auch so ein bisschen Lisa Simpson-mäßig tatsächlich, weil er scheint ja auch diverse Sachen einfach vor uns und vor ihm zu verbergen. Deswegen bin ich gespannt, wie sich das entfaltet.
Thank you.
Ja, Lisa Simpson ist ein guter Vergleich auch, ne? Weil die Dynamik, die uns hier gezeigt wird, ist ja auch, dass Egg einfach wirklich auch schlauer ist als Dank, ne? Das ist ja irgendwie auch mal so was ganz Interessantes, dass der Erwachsene hier eigentlich der Naivere ist und das Kind, das weiß einfach alles, wie die Welt funktioniert, wie man sich nicht austricksen lässt und so. Das finde ich irgendwie auch ziemlich cool. Das ist so mal was ganz anderes auch. Wenn man es zum Beispiel auch mit anderen iconic Erwachsenen-Kind-Duos, so wie Last of Us oder so, vergleicht, dann ist das wirklich nochmal bisschen anders hier.
Was ich vielleicht noch so ein bisschen problematisch finde, aber ich glaube, das ist einfach so die Welt von Game of Thrones, dass man dem Kind oft so Backpfeifen irgendwie androht in den Folgen, die ich gesehen habe, in den Zweien. Ja, also natürlich ist es ein bisschen witzig und ich glaube, das ist auch damit, hängt damit zusammen, dass auch Sir Arlen ihm wahrscheinlich Backpfeifen gegeben hat, wie er auch etabliert wird in den Rückblicken, aber ja, so Gewalt gegen Kinder ist halt auch vielleicht ein bisschen icky, wenn man es dann aus der Realperspektive sieht.
Ja, es wird halt einfach auch sehr, sehr häufig gesagt, ne? Also es kommt im Buch natürlich auch so vor, aber du hast schon recht, ne? Also es wird immer gedroht mit, wenn du dies nicht tust oder das nicht machst, ne, dann kriegst du eine Backpfeife, eine dollere Backpfeife und hier eine Backpfeife. Wie gesagt, ich finde es auch gar nicht witzig. Deswegen war ich auch ein bisschen pikiert im Kino, als dann irgendwie sehr viele lachten einfach darüber. Aber ich finde auch ganz schön, dass er halt so schlau ist, beziehungsweise uns ja auch so wahnsinnig viel Informationen gibt. Ne? Also er sagt ja auch so, okay, wie heißt du? Ne? Ich bin Dank. Und er so, was Sir Danke? Das klingt irgendwie scheiße und sowas. Und dann so, ja, okay, Sir Duncan the Tall. Ne? Okay, das klingt besser. Aber es klingt immer noch nicht mit einem Ritter, den man irgendwie kennt. Und er dann ja auch fragt so, Gott, und du kennst alle Ritter? Und er so, ja, die Guten oder die Bekannten. Also das finde ich schon sehr, sehr schön. Und dann wird ja auch nochmal deutlich, dass er sagt so, hey, ich habe hier alles gemacht für dich, ne, die Pferde gestriegelt und sowas, aber du hast noch nicht mal ein Zelt, was ich aufbauen kann. Und dann schlafen sie halt unter dem Baum und das fand ich wirklich eine der schönsten Momente eigentlich, wo sie dann die Sternschnuppe sehen und Egg sagt halt, Sternschnuppen bringen Glück. Und er dann sagt so, ja, und die Ritter liegen im Zelt und sehen halt nur die Seide statt dem Himmel, sprich, dann ist all das Glück für uns.
Oh. Ja.
Ja. Und dann die Musik auch nochmal zum nächsten Punch. Also das, boah, da war ich schon richtig dabei.
Ja, und das war schon ein sehr, sehr runder Pilot, muss ich sagen. Also ja, da stimmte absolut. Einfach jeder Satz, jeder Dialog, da war nichts zu viel, nichts zu wenig. Das war schon, fand ich, sehr effizient, sehr viel Information, die rübergebracht wurde, aber sehr relativ organisch und charmant. Also wenn ich davor weggreifen kann, so mein Fazit nach dem zweiten Mal gucken, wo ich so ein bisschen mich weniger echauffiert habe über diesen komödiantischen Aspekt, fand ich schon, dass die sehr, sehr gut geschrieben war und sehr rund war einfach als Pilot. Was ist da deine Meinung, Adam?
Ja, also ich habe es ja jetzt erst einmal gesehen, aber man muss sich erstmal an diesen leichten tonalen Wechsel, glaube ich, gewöhnen. Deswegen sieht man da vielleicht noch so ein paar kleine Sachen, die einen am Anfang stören können. Ich fand die Dynamik zwischen den beiden gut. Ich fand so gut, dass es eine kürzere Laufzeit ist insgesamt. Das kickt mich ja dann eher, als wenn ich jetzt irgendwie manchmal 75 Minuten schauen darf oder muss. Relativ kurzweilig auch. Ich bin natürlich gespannt, was da für Personal noch auf uns zukommt. Man kennt ja dann so manche Namen und Nachnamen vor allem. Aber vor allem natürlich bin ich gespannt, wie es zwischen den beiden, zwischen Dank und Egg weitergeht. Deswegen, ich bin vorsichtig, glaube ich, und gehe erstmal so mit so einer 3,5-Wertung für den Piloten rein, weil es mich noch nicht so hundertprozentig, also ich meine, ich finde es gut und alles, aber es hat noch ein bisschen Luft nach oben, finde ich.
Und bei dir, Bjarne, wie viele Äpfel oder würdest du vergeben?
Eier und Äpfel.
Ja, also ich habe die Folge jetzt schon dreimal gesehen, leider nicht in Anwesenheit von George R. R. Martin, da bin ich sehr neidisch auf euch. Einfach, weil sie mir wirklich extrem gut gefallen hat. Das ist, wie du, Hannah, gerade gesagt hast, ein runder, in meinen Augen fast perfekter Pilot. Ich glaube, das Einzige, wo ich ein bisschen was gespart hätte, wären eben die zwei, drei Momente, über die wir gesprochen haben oder vielleicht auch die zweite Szene mit den Ladies, die fand ich jetzt irgendwie auch nicht super wichtig. Aber sonst, man überlegt ja immer, wenn man eine Buchvorlage kennt, vergleicht man ja irgendwie auch unwillkürlich ständig, wie man das selber vielleicht auch gemacht hätte, worauf hätte man den Fokus gelegt. Und in der Hinsicht hat einfach Ira Parker mit dem Piloten meine Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern auch übertroffen, weil da einfach eben dann noch Aspekte drin waren, auf die ich niemals gekommen wäre, die ich wirklich eine extrem geniale Ergänzung fand, so wie diese Tanzszene zum Beispiel. Allgemein über die Musik habe ich eh schon geschwärmt und dann auch noch mit diesem letzten Abschluss mit der Sternschnuppe, das fand ich schon echt richtig, richtig stark und weiß nicht, ich will jetzt nicht gleich mit 5 reinstarten, das kommt mir ein bisschen maßlos vor, aber 4,5 würde ich, glaube ich, schon für die ganze Folge geben.
Geht mir ähnlich. Mir ging es genau wie dir. Ich dachte auch an den Piloten. Ich weiß nicht mehr genau im Buch, ob er auch mit seinen Pferden spricht. Aber ich fand das hier auch so schlau, dass er es tut. Dass wir halt diese Informationen so herangetragen bekommen. Weil es wirkte sehr organisch. Das hätte auch komplett nach hinten losgehen können, weißt du? Wenn er dann immer seinem Pferd erzählt, was er gerade tut und warum er dies tut und das tut. Ah, das hat er schon schlau hinbekommen. Nee, fand ich
hat
auch.
Hat doch echt gute Chemie mit den Pferden, seltsamerweise.
Ja. Die Pferde spielen auch gut.
Timing mit den Blicken. Ja, wirklich.
Spaß. Pferde, auch 5 Sterne Performance, ja.
Aber vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Was denkt ihr denn? Also ich versuche mich immer so hineinzuversetzen, jetzt auch natürlich zum ganzen HBO Max-Start. Ne? Wenn ich die Poster sehe von A Night of the Seven Kingdoms, es gibt ja so welche, wo man Egg sieht und Sir Dunk guckt so aus dem Poster raus, ne? Weil er zu groß ist. Ich habe immer das Gefühl, die Leute schnallen nicht, dass es wirklich eine Game of Thrones-Serie ist. Und dann frage ich mich immer, die Leute, die Game of Thrones lieben, werden, glaube ich, ein bisschen enttäuscht sein, weil es halt keine Drachen gibt, keine Intrigen, irgendwie nicht so die große, große Geschichte. Und die Leute, die vielleicht Game of Thrones nie gesehen haben, werden den Piloten sehen und denken so, was soll das denn? Ich bin ja nur hier bei so einem kleinen armen Battle-Ritter, der irgendwie auf einem Turnier ist. Was hat das denn mit Game of Thrones zu tun? Also ich weiß immer nicht, ob es funktionieren kann. Was denkt ihr? Glaubt ihr, das wird jetzt eine riesen Fangemeinde kreieren und den alten Game of Thrones Buzz wieder auferleben? Oder wird das eher so nebenbei laufen?
Ich kann mir tatsächlich beides gut vorstellen, dass es in beide Richtungen geht. Und man sieht ja auch, wenn man so ein bisschen andere Kritiken jetzt auch aus den USA schon liest, dass es auch genau die Stimmen gibt, die halt sagen, ah, das ist kein Game of Thrones, da fehlt so das ganze Große. Manche sagen auch, dass die Charaktere natürlich bei Game of Thrones viel, viel interessanter waren. Ich habe ja auch schon gesagt, so ein Tyrion Lannister oder eine Cersei, die waren halt schon nochmal irgendwie ein anderes Kaliber als dieser Dunk, The Lunk, wie man ihn ja auch immer in den Büchern nennt. Also er ist halt nicht so der große charismatische Kerl, aber er hat natürlich einfach sehr viel Charme, einfach weil er wirklich im Grunde nur einfach ein Good Guy ist, so ein bisschen naiv und so. Deshalb ist es schwer zu vergleichen, aber was ich glaube, warum die Serie trotzdem Erfolg haben wird, ist, weil sie einfach die perfekte Abwechslung jetzt auch ist zu Hot D. Also vor allem, weil Hot D ja auch noch dieses Jahr im Sommer starten wird, das wissen wir auch schon, das genaue Datum kennen wir noch nicht. Glaube ich, können die sich richtig, richtig gut ergänzen, dass man halt immer hier seine tollen Palastintrigen hat mit Drachen en masse. Aber dann haben wir eben auch dieses wirklich gegroundete, geerdete Westeros, wo es eigentlich auch fast keine Magie gibt und auch keine Drachen, wo es wirklich einfach nur so ein bisschen um die Landschaft, die Charaktere geht. Und ich glaube, die Serien stehen sich halt dadurch überhaupt nicht in einer Konkurrenz, sondern sind einfach eine wirklich gute Ergänzung zueinander. Und ich persönlich, also mein Westeros ist am besten ohne Drachen und Magie, muss ich ehrlich sagen. Ich fand das auch bei Game of Thrones dann zum Staffelfinale, wo dann langsam der ganze Magic-Shit losging. Ist fast schon ein bisschen schade, weil ich jetzt auch nicht der größte Fantasy-Fan per se bin, aber ja, Game of Thrones ist da für mich immer so ein bisschen eine Ausnahme.
Ja, Game of Thrones und House of the Dragon sind halt jeweils so breit aufgestellt, dass du dir da halt immer irgendeine Fraktion oder eine Seite rauspicken kannst. Und du hattest da ja auch viele Charaktere, die irgendwie grau waren oder auch schon manchmal so sehr schwarz oder weiß. Und hier in der Serie hast du halt einen viel kleineren Kosmos. Und du musst eigentlich, dein Genuss steht und fällt ja damit, ob du Dunk und Egg irgendwie sympathisch findest. Und ich glaube, wenn das nicht der Fall ist, dann wird die Serie auch nicht für dich sein. Aber wenn du solche Sachen magst wie irgendwie Lone Wolf and Cub, Logan oder Mandalorian und The Last of Us, dann könnte die Serie schon in dein Beuteschema passen, glaube ich. Das wäre so mein erster Eindruck jetzt nach der Folge auf jeden Fall.
Glaubst du, dass die Leute wegen Night of the Seven Kingdom HBO Max abonnieren werden? Also ist das
wirklich
der Push?
Ich glaube schon, dass die Game of Thrones Fanbasis wird da auf jeden Fall reingehen. Ob es jetzt genauso ein durchschlagender Erfolg wie die anderen beiden Serien wird, das weiß ich nicht. Ich glaube, da muss man ein bisschen Abstriche tatsächlich machen. Aber es ist schon schlau, mit der Serie gestartet zu sein, anstatt mit irgendwie, was weiß ich, was anderem.
Wir werden sehen. Also schreibt uns da auch gerne, was eure Meinung ist und wie euch der Pilot gefallen hat. Gerne an podcast@serienjunkies.de. Und wir werden jetzt also die nächsten 6 Wochen euch begleiten mit den jeweils 9 Episoden zu A Night of the Seven Kingdoms. Ihr Lieben, Adam, wo kann man dir noch in Social folgen und witzige kleine Bildchen schicken oder so? Äpfel.
Genau, ich bin Awesome Arndt bei Instagram, X und Threads, aber am ehesten bei Instagram aktiv. Und euch, wo findet man euch?
Mich findet ihr bei Blue Sky unter meinem Namen Bjarne Bock. Und Hanna?
Ich bin @MediaHohe bei den üblichen Verdächtigen und bleibt gesund und dann hören wir uns ganz bald wieder. Ciao, ciao.
Bis bald.
Ciao.